Gewissen statt Gehorsam. Der 9. März 2007 markiert eine Zäsur im Einsatz der Bundeswehr im fernen Hindukusch. An jenem Frühlingstag nämlich stimmte der Deutsche Bundestag dem Antrag der Bundesregierung auf Entsendung von Tornado-Waffensystemen zur Luftaufklärung in ganz Afghanistan zu. Daraufhin legte ich wenige Tage später, am 15. März 2007, meinem Disziplinarvorgesetzten im Wehrbereichskommando 4 in München einen dienstlichen Antrag vor, in dem es hieß, im Hinblick auf die von der Bundesregierung getroffene Entscheidung erkläre ich hiermit, dass ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, den Einsatz von Tornado-Waffensystemen in Afghanistan zu unterstützen, da meiner Auffassung nach nicht auszuschließen ist, dass ich hierdurch kraft eigenen aktiven Handelns zu einem Bundeswehreinsatz beitrage, gegen den gravierende verfassungsrechtliche, völkerrechtliche, strafrechtliche und völkerstrafrechtliche Bedenken bestehen. Zugleich beantrage ich hiermit auch von allen weiteren Aufträgen im Zusammenhang mit der Operation Enduring Freedom entbunden zu werden. In meiner Begründung stützte ich mich auf die Leitsätze zum Urteil des 2. Wehrdienstsenats des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21. Juni 2005 sowie auf die vom Ordinarius für öffentliches Recht an der Universität Freiburg, dem Professor Dr. Dietrich Muswig, verfasste Klageschrift, welche der Bundestagsabgeordnete Willy Wirr, CDU, ehemals parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, sowie der Bundestagsabgeordnete und Rechtsanwalt Dr. Peter Gauweiler, CSU, im Organstreitverfahren gegen die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorgelegt hatten. Im Einzelnen brachte ich vor, dass der Einsatz der Bundeswehr-Tornados in Afghanistan notwendigerweise die Teilnahme Deutschlands an einen an völkerrechtswidrigen und vom NATO-Vertrag nicht gedeckten Militäraktionen bedeutete, weil nämlich die von den Bundeswehr-Tornados erfassten Aufklärungsergebnisse an das amerikanische Oberkommando übermittelt würden, wobei trotz der in der Begründung der Beschlussvorlage genannten Restriktion im ISAF-Operationsplan nicht gewährleistet sei, dass die Aufklärungsergebnisse nicht zu anderen als den dort genannten Zwecken im Rahmen der Operation Enduring Freedom verwendet würden. Darüber hinaus war in meinen Augen die Kriegführung der USA im Rahmen der OEF unter mehreren Aspekten völkerrechtswidrig, denn sie ließ sich nicht mehr als Selbstverteidigung rechtfertigen und war nicht auf ein Mandat des Sicherheitsrates gestützt. Sie überschritt bei der Art und Weise, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, selbst die Ermächtigung der Regierung Karzai. Sie war im Hinblick auf die in Kauf genommenen sogenannten Kollateralschäden an der Zivilbevölkerung mit den völkerrechtlichen Regeln zum Schutz der Zivilbevölkerung nicht vereinbar und sie verstieß hinsichtlich der Behandlung von Gefangenen gegen fundamentale menschenrechtliche Grundsätze. Summa summarum beteiligte sich die Bundesregierung, indem sie den Einsatz der Tornados in Afghanistan beschloss, aktiv an einem Kriegseinsatz, der auf der Grundlage einer Militärstrategie geführt wurde, die mit den fundamentalen Grundsätzen der UN-Charta und des Artikels 1 des NATO-Vertrages unvereinbar war und verwickelte darin die deutsche Streitkräfte. Vorausgegangen war diesem Antrag eine nahezu ein Jahr zuvor abgegebene dienstliche Erklärung, in der unter anderem stand, in Anerkennung des Primats der Politik und verpflichtet meinem Eid, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, sowie Recht und Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, erkläre ich hiermit, dass ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, Befehle auszuführen, die gegen das Völkerrecht oder das deutsche Recht verstoßen. Diese Erklärung war unbeanstandet zu meiner Personalakte genommen worden. Meine Weigerung zur logistischen Unterstützung des Tornado-Einsatzes in Afghanistan beizutragen, konkret ging es um die Sicherstellung der Versorgung mit Flugbetriebskraftstoff auf dem Einsatzflugplatz in Mazar-i-Sharif, wurde anschließend Gegenstand bundesweiter Berichterstattung. Nicht zuletzt aufgrund der großen Publizität der Angelegenheit sowie mehrere beim Bundesverfassungsgericht anhängiger Klagen gegen den Tornado-Einsatz entschied die zuständige militärische Führung umgehend, mich gewissensschonend in einer anderen Abteilung meiner Dienststelle einzusetzen, ganz so wie dies im einschlägigen gewissensfreies Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichtes normiert worden war. Mit einer gewichtigen Einschränkung freilich, denn in seinem schriftlichen Bescheid führte der zuständige Disziplinarvorgesetzte aus, Zitat, wie ich Ihnen mitgeteilt habe, handelt es sich bei dieser Entscheidung über Ihre neue Verwendung ausdrücklich nicht um die Anerkennung der in Ihrem Schreiben genannten Gründe. Darüber wird, gegebenenfalls auch im Zusammenhang mit einer möglichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Zitat Ende. Zwar wurde die Organklage der beiden Bundestagsabgeordneten Willy Wimmer und Peter Gauweiler vom Bundesverfassungsgericht kurz darauf zurückgewiesen, da einzelne Abgeordnete gemäß der in Karlsruhe vertretenen Rechtsauffassung nicht klageberechtigt sind, doch brachte die Bundestagsfraktion der PDS Die Linke die Angelegenheit mit nahezu gleicher, lediglich in Teilen ergänzter Begründung erneut auf die Agenda, sodass eine höchstrichterliche Entscheidung unumgänglich wurde. Formal war die Verletzung der grundgesetzlich normierten Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages Gegenstand beider Klagen, doch zielten sie inhaltlich darauf ab, die parallel zu einer sich weltweit entgrenzenden NATO Schritt für Schritt erweiterte ISAF-Mission der Bundeswehr als verfassungs- und völkerrechtswidrig erklären zu lassen. Am 3. Juli 2007 wiesen jedoch die Verfassungsrichter die Klage mit einer in weiten Teilen als skandalös zu bewerteten Begründung ab. Ins Auge springen musste, dass das Gericht in seiner Urteilsbegründung zwar einerseits eine Eloge auf die NATO und deren ISAF-Mission darbrachte, sich andererseits aber auffällig distanziert und einsilbig zu der in dem zentralasiatischen Land parallel stattfindenden Operation Enduring Freedom äußerte. Den Dreh- und Angelpunkt der höchstrichterlichen Argumentation bildete die Fiktion einer strikten Trennung der realiter freilich eng miteinander verwobenen Militäreinsätze. Zitat, ISAF und die Operation Enduring Freedom richten sich nach getrennten Zwecksetzungen, unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und klar abgegrenzten Verantwortungssphären. Zitat Ende. Darauf rekurrierend lehnte das Gericht in der Folge jedwede rechtliche Bewertung von OEF strikt ab. Wiederum Zitat, soweit die Antragstellerin geltend macht, die Operation Enduring Freedom stehe, wie sie sich in Afghanistan vollziehe, mit dem Völkerrecht nicht im Einklang, kann dies in der vorliegenden prozessualen Konstellation vom Bundesverfassungsgericht nicht isoliert überprüft werden. Zitat Ende. Zugleich ließen die Verfassungsrichter durchaus ihre Zweifel an der Völkerrechtskonformität der OEF durchblicken, indem sie konstatierten, zwar mag, soweit die Operationen in der dargestellten begrenzten Weise Zusammenwirkung, eine Zurechnung völkerrechtswidrigen Handelns im Einzelfall nicht auszuschließen sein, soweit etwa eine Aktion der Operation Enduring Freedom mit dem Völkerrecht nicht im Einklang stünde und sich auch auf Aufklärungsergebnisse der Tornados zurückführen ließe, könnte dies möglicherweise die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der NATO oder ihrer Mitgliedstaaten auslösen. Auf diese völkerrechtlichen Fragen ist jedoch hier nicht näher einzugehen. Trotz oder vielleicht geradezu wegen des offenkundigen Unwillens, sich mit den völkerrechtlichen Implikationen der OEF näher zu befassen, lässt sich aus diesen Einlassungen darauf schließen, was das höchste deutsche Gericht von jenem Kreuzzug gegen den Terror hält, den US-Präsident George W. Bush ausgerufen hatte. Rein gar nichts. Angesichts der offensichtlichen völkerrechtlichen und damit zugleich verfassungsrechtlichen Zweifel, welche die Beteiligung der Bundeswehr am sogenannten Krieg gegen den Terror betreffen, spricht also einiges für die Annahme, dass im Berliner Bendlerblock in der Tat jene diffuse Angst vor der Massenverweigerung in der Armee grassiert, die der ehemalige Leiter des Planungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung, Hans Rühle, nach Bekanntwerden meines dienstlichen Antrages in Sachen Tornado-Einsatz öffentlich an die Wand gemalt hatte. Empirisch unterfüttern lässt sich diese These durch den Umstand, dass sich mehrere Dutzend Bundeswehrsoldaten, die ihre Aktivitäten in Afghanistan nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können, bei ihren Anwälten nach Möglichkeiten für anderweitige Verwendungen innerhalb der Truppe erkundigt haben und auch beim Arbeitskreis Darmstädter Signal, in dessen Vorstand ich fungiere, entsprechende Anfragen eingingen. Die Option der Gehorsamsverweigerung dürfte somit in den Reihen der Bundeswehr angesichts der fortdauernden deutschen Beteiligung an der Operation Enduring Freedom, deren tatsächlicher Zweck darin besteht, das bislang auch unter dem neuen US-Präsidenten noch fortexistierende System Guantanamo mit Menschenfleisch zu füttern, auch weiterhin ihre hochbrisante Aktualität bewahren. Ja, zum Abschluss noch ein Stückchen, das heißt der widerspenstige Haufen. Ich habe dann im Vorgang so einige Fälle, ich hatte das ja einleitend erläutert, von Gehorsamsverweigerungen beschrieben und analysiert. Das ist sozusagen jetzt die abschließende zusammenfassende Betrachtung. Die geschilderten Fälle von Gehorsamsverweigerung unterscheiden sich in mancher Hinsicht. Die Soldaten und Soldatinnen handelten unterschiedlich und sie erfuhren unterschiedliche Reaktionen der Militär- und Justizapparate. Doch es gibt etwas, was alle Fälle unübersehbar verbindet, und dies gründet in dem spezifischen Selbstverständnis des Militärs in modernen Industriegesellschaften. Das Verhalten der militärischen Führung wird nicht mehr unbedingt von vorbehaltloser Bereitschaft zum Kriege bestimmt, sondern oftmals eher von Vorsicht und Zurückhaltung. Dazu kommt, wie Gustav Däniker, Divisionär, also 2-Sterne-General der Schweizer Armee, einmal anmerkte, ein weiterer Faktor, Zitat, ob es uns passt oder nicht, der Soldateneid hat seine unbefristete und unauflösliche Wirkung im Zuge des allgemeinen Wertewandels nach und nach verloren. Man legt ihn nicht mehr auf den Feldherrn oder eine Ideologie, sondern auf die Nation und ihr Grundgesetz ab. Zitat Ende. Gerade die hier vorgestellten Fälle von Gehorsamsverweigerung, alle begründet mit Verstößen von Vorgesetzten sowohl gegen das Jus ad bellum als auch gegen das Jus in bello, bestätigen, Soldaten und Soldatinnen können nicht mehr pauschal als bloße Handwerke des Krieges mit flatternden Idealen und einem in Landesfarben angestrichenen Brett vor dem Kopf, wie Kurt Tucholsky einst schrieb, gelten, sondern mitunter auch als Verfassungspatrioten. In der Bundeswehr entspricht der Typus des Letzteren exakt dem Leitbild vom Staatsbürger in Uniform, der seine ethischen Überzeugungen und politischen Vorstellungen eben auch im Militärdienst nicht preisgibt. Dieses selbstbewusste Verhalten findet sich nicht nur im deutschen Militär. Auch in anderen Ländern nimmt sich der einzelne Soldat, eine Kompanie, ein Regiment oder sogar ein größerer Verband nicht selten die Freiheit zu entscheiden, welche Befehle befolgt werden und welche nicht. Soldaten sind sogar, wie schon dargelegt, dazu verpflichtet, völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Befehlen den Gehorsam zu verweigern. Und diese Verpflichtung gilt weltweit. Entscheidend sind heute die innere Einstellung, die Motivation einer Truppe, die Identifikation mit ihrem Auftrag. Zitat Däniker, wenn sie ihrer Führung vertraut und die Kriegsziele akzeptiert, ist sie praktisch zu allem bereit. Wenn ihre innere Einstellung der Auffassung der militärischen oder politischen Führung widerspricht, kann es zu Aufruhr oder mindestens zu Passivität kommen. Soweit Däniker. Wie bedeutsam dieser Faktor ist, hat David Cortright exemplarisch in seiner Untersuchung Soldiers in Revolt, GI Resistance During the Vietnam War gezeigt, die zu dem Ergebnis führt, Zitat, die Vietnam-Erfahrung lehrte, dass Widerstand in den Reihen der Unteroffiziere und Mannschaften eine mächtige Kraft zur Zügelung imperialer Ambitionen und zur Beendigung eines illegitimen Krieges bildet. Schlagend demonstrieren auch heutzutage die Angriffskriegsverweigerer unterschiedlicher Provenienz, dass Befehle für zweifelhafte Zwecke nicht mehr bedingungslos ausgeführt werden. Wo die Legitimität der Kommandogewalt nicht eindeutig feststeht und die gerechte Sache nicht für jedermann einsichtig ist, wird das ehemals gefürchtete Instrument zum widerspenstigen Haufen, sagt Däniker. Das bedeutet, dass Militär in zunehmendem Maße nicht mehr für beliebige politische Zwecke zur Verfügung steht und zugleich, dass Soldaten nicht mehr automatisch für den Einsatz im Rahmen kriegerischer Interventionen motiviert sind. Zwar sind die Verweigererzahlen zurzeit so gering, dass sich die politischen und militärischen Entscheidungsträger keine übertriebenen Sorgen vor massenhafter Verweigerung von Soldaten und Soldatinnen machen müssen. Nichtsdestoweniger muss es sie beunruhigen, dass sich ein neuer Typus des Soldaten herausgebildet hat, der nicht bereit ist, Kadavergehorsam zu leisten, und der sich auch nicht von den durchaus gravierenden Sanktionen der Militärjustiz abschrecken lässt, seinen individuellen Vorstellungen von Recht und Gewissen gemäß zu handeln. Denn wie die geschilderten Fälle von Gehorsamsverweigerung hierzulande und anderswo in der Welt zeigen, wird auf die renitenten Gewissenstäter erheblicher Druck ausgeübt. Die Vorwürfe reichen von unerlaubter politischer Betätigung, die den als sakrosankt verstandenen Primat der Politik infrage stelle, bis hin zur Herausforderung der Demokratie. Auch würden die militärische Moral und Disziplin unterminiert. Regelmäßig insinuieren die Ankläger, die Gehorsamsverweigerer hätten gar keine persönlichen Gewissensgründe, sondern schöben diese nur vor, um ihre politische Motivation zu kamuflieren. Und ebenso habituell weigert sich die damit befasste Justiz, gleich ob Militär- oder Zivilgerichte, die zur Rechtfertigung widersetzlichen Handelns vorgebrachten Gründe, nämlich illegale und unmoralische Angriffskriegsführung sowie schwerwiegende Verstöße gegen die im humanitären Völkerrecht kodifizierten Regeln der Kriegführung, zum Gegenstand ihrer Rechtsprechung zu machen. Doch sowohl die politische Leitung als auch die militärische Führung kommen um die Erkenntnis nicht herum, dass, wie Däniker schreibt, nicht nur der einzelne Soldat, sondern selbst die härteste Truppe eine Seele besitzt und ebenso ein Gewissen, das ihr sagt, was man tun darf und was nicht. Wie genau sich der moderne Soldat dessen mitunter bewusst ist, demonstrierte First Lieutenant Ian K. Watada, als er sagte, um einen illegalen und ungerechten Krieg zu stoppen, können Soldaten sich entscheiden, den Kampf einzustellen. Wenn Soldaten erkennen, dass Krieg dem entgegensteht, was die Verfassung gebietet, sie aufstehen und ihre Waffen niederlegen, kann kein Präsident jemals wieder einen Angriffskrieg beginnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.